Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Du sortierst schwächere Spieler aus, weil sie körperlich hinterherhinken. Genau das könnte der größte Fehler deiner Trainerkarriere sein. Studien zeigen, ausgerechnet die, die am Anfang kaum auffallen, sind später überproportional erfolgreich. Warum das so ist und wie du verhindern kannst, dass dir dein zukünftiger Leistungsträger durch die Lappen geht, darum geht's in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Advanced Football Spieltrieb Podcast. Sakko ist im Urlaub. Das bedeutet, ich habe mal wieder Zeit, mir eine spannende Studie vorzunehmen und die auch ein Stück weit näher zu bringen. Und dieses Mal geht's, wie schon angekündigt, um den Relative Age Effekt. Schon einmal gehört? Dieses Phänomen beschreibt, dass im Jugendfußball Spieler, die früher im Jahr geboren sind, gegenüber ihren später geborenen Jahrgangskollegen oft einen Vorteil haben. Tatsächlich sind in vielen Profimannschaften nämlich überproportional viele Spieler in den ersten Monaten des Jahres geboren, während am Jahresende geborene Talente deutlich unterrepräsentiert sind. Diese ungleiche Verteilung nach dem Geburtsmonat wird auf Deutsch auch der relative Alterseffekt, kurz RAE, bezeichnet. Warum ist es so? Na, ganz einfach, in den meisten Ligen werden Jugendspieler strikt nach Jahrgängen eingeteilt. Ja, also somit kann der Älteste in einer U12-Mannschaft zum Beispiel fast ein Jahr älter sein als der Jüngste, was natürlich einen erheblichen Entwicklungsvorsprung in jungen Jahren und je jüngerer der Altersbereich, desto krasser ist logischerweise auch der Effekt sein kann. Ältere Spieler sind nämlich in der Regel kräftiger, reifer und erhalten dadurch dann auch mehr Einsatzzeit und dann oftmals auch oft mehr Aufmerksamkeit von den Trainern. Ja, also dieses Vorsprungsphänomen verstärkt sich dann irgendwie selbst. Man spricht dann auch vom Matthew-Effekt oder vom Matthäus-Effekt. Also die Reichen werden reicher und da gibt es dann auch ein passendes Zitat. Also deshalb heißt es auch Matthäus-Effekt aus der Bibel. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Für alle, die das nochmal nachgucken möchten, findet ihr in der Bibel dieses Zitat. Wer früh Vorteile hat, bekommt dann logischerweise bessere Fördermöglichkeiten und kann dann eben weiter davonziehen und sich besser mit drauf einstellen. Also kein Wunder also, dass in Auswahlmannschaften zunächst vor allem diese sogenannten Frühgeborenen glänzen dürfen und auch glänzen können. So. Spannend wird es dann aber, wenn wir den langen Karriereverlauf betrachten. Denn erste Studien wiesen darauf hin, dass sich der Relative Age Effekt im Erwachsenenalter teilweise sogar umkehren könnte. Mit anderen Worten, Spieler, die als Jugendliche relativ jünger waren, relativ gesehen, also spät im Jahr geboren, konnten im fortgeschrittenen Leistungsbereich mehr Erfolge zeigen als ihre ehemals älteren Teamkollegen. Die Hypothese, die dahinter steht, der sogenannte Underdog-Effekt. Ja, wer es als Nachzügler, in Anführungszeichen, trotz anfänglicher Nachteile in einem Profiteam schafft, musste dafür natürlich außergewöhnliche Fähigkeiten irgendwie entwickeln, um sich durchzusetzen. Relativ jüngere Spieler gleichen körperliche Defizite häufig durch überdurchschnittliche technische, taktische, aber dann halt auch mentale Fähigkeiten aus. So quasi die Underdog-Hypothese. Und dieses ständige Messen mit älteren, stärkeren Konkurrenten kann ihren Lern- und Entwicklungsprozess dann natürlich sogar beschleunigen. Man kennt es dann ganz oft auch, wenn man große Geschwister hat, mit denen man im Garten Fußball spielen möchte. Man muss sich eben anpassen, um nicht jedes Mal abgeschossen zu werden oder auch überhaupt mitspielen zu dürfen. Und da eben das ähnliche Phänomen. Einige empirische Befunde stützen diese Idee eines umgekehrten Relative Age Effect, also auf Englisch Reversed Relative Age Effect. So ergab eine Studie, dass spät im Jahr geborene deutsche Profispieler im Schnitt höher dotierte Verträge zum Beispiel auch hatten. Ganz wichtig, alle Studien oder Ergebnisse, die ich jetzt hier zitiere, beziehungsweise euch vorstelle, die packe ich auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch die nochmal angucken. Auch im Eishockey zeigte sich das, ja, dass Spätgeborene langfristig mehr Spiele absolvierten und mehr Scorerpunkte erzielten. Allerdings waren da die Ergebnisse bisher nicht einheitlich. Ja, manche Untersuchungen fanden keinen Reverse Relative Age Effect. Hier setzt jetzt diese neue Studie an, die ich euch eigentlich vorstellen möchte, denn die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Der Name der Studie lautet Relative Age Effect in Words when Looking at Career Performance in Elite Youth Academy Soccer. Und die ist von Biermann und Kollegen. Ja, ich zähle die einmal auf und dann mache ich es nicht jedes Mal. Henrik Biermann, Daniel Memmert, mit dem hatten wir auch schon einen Podcast, kann ich gerne auch in die Shownotes reinpacken. Christian Romeike, Peter Knäbel und Philipp Furley aus dem Jahre 2024. Und diese Studie analysierte über 20 Jahre hinweg die Werdegänge von Jugendspielern deutscher Nachwuchsleistungszentren. Ja, insgesamt wurden da 1317 Spieler erfasst, die zwischen der U9, also wenn die so circa 8 Jahre alt waren, und der U19, also ungefähr 18 Jahre waren, irgendwann im NLZ eines Profiklubs spielten. Und die Forscher nutzten eine vereinseigene Datenbank aller Jugendspieler seit der Saison 2000 bzw. 2001 und kombinierten sie mit Informationen von Transfermarkt.de, wird jeder von euch kennen, über die spätere Karriere jedes Spielers. Und so konnten sie eben exakt nachvollziehen, welcher Jugendspieler später Profiminuten sammelte und wie viele. Das Maß, was sie gewählt haben, um das quasi nachzuvollziehen, waren die Professional Career Minutes, kurz PCM, also die gesamte Einsatzzeit in Herren-Profispielen, sowohl in der Liga, im Ligabetrieb, als auch in Pokalrunden. Und wichtig, man betrachtete alle Spieler, also auch jene, die nie irgendwie in den Profibereich gekommen sind. Und bis August 2023 waren die Karrieren der meisten älteren Jahrgänge abgeschlossen, was eine Post-Hoc-Auswertung ohne Prognosemodelle erlaubte. Denn von den letztlich 1095 berücksichtigten Spielern, einige ganz junge Jahrgänge wurden da dann so ein Stück weit ausgeklammert, hatten 807 keinen einzigen Profi-Einsatz, während 288 mindestens einmal im Profifußball spielten. Und das entspricht grob einem Viertel der NLZ-Talente, die einen Sprung in den erwachsenen Profifußball geschafft haben. Zunächst zeigt es sich in den NLZ-Daten dann eindeutig der ganz klassische, wie wir vorhin schon besprochen hatten, Relative Age Effect, von einer gleichmäßigen Verteilung, wie man sich das vielleicht denken könnte, über alle Geburtsmonate, also so ungefähr je 8,3% pro Monat, konnte da wirklich keine Rede sein, denn 45% der Spieler waren im ersten Quartal geboren, also Januar bis März, aber nur etwa 10% im vierten Quartal, Oktober bis Dezember. Und besonders viele Talente hatten im Januar Geburtstag, während Dezemberkinder wirklich drastisch unterrepräsentiert waren. Und dieser Unterschied ist dann auch statistisch hoch signifikant und bestätigt so diesen Selektionsbias zugunsten früherer Geburtsmonate. Also mit großer Wahrscheinlichkeit wurden also in der Jugend häufig die älteren, also im Jahr früher älter im Jahr geborenen Kinder ins NLZ aufgenommen auf Kosten der Jüngeren. Soweit nicht überraschend, sondern erwartbar, so wie wir es ja auch schon angesprochen hatten. Und jetzt kommt aber dieses große Aber. Als die Forscher jedoch betrachteten, wer später im Profibereich erfolgreich war, zeigte sich nämlich genau das Gegenteil des Relative Age Effect. Der Relative Age Effect kehrte sich quasi um. Denn die wenigen Spieler mit spätem Geburtsdatum erzielten pro Kopf deutlich mehr Karrierespielminuten als die Frühgeborenen. Ein einfaches Beispiel macht es auch anschaulich, denn die durchschnittliche Profi-Einsatzzeit eines im Quartal 1 geborenen NLZ-Spielers lag bei etwa nur 781 Minuten, wohingegen ein Spieler aus Quartal 4 im Schnitt 2482 Minuten erreichte, also mehr als das Dreifache. Und tatsächlich stieg der Durchschnitt von Quartal zu Quartal fast linear an. Ja, also im Quartal 2 waren es nicht diese 781 wie im ersten Quartal, sondern es waren 1139. Und im dritten Quartal war es dann sogar 2240 und dann eben im letzten Quartal 2482 Minuten. Und das Maximum erreichten ausgerechnet die Dezembergeborenen Kinder oder Spieler mit durchschnittlich 3359 Profiminuten, obwohl diese Gruppe ja zahlenmäßig am kleinsten war. Und die Autoren sprechen klar von einem Reverse Relative Age Effect. Im Mittel hatten die Spätgeborenen die längere, erfolgreichere Karriere. Statistische Tests untermauern diesen Trend dann auch irgendwie eindrucksvoll. So steigt die durchschnittliche Einsatzzeit signifikant mit jedem Geburtsmonat an. Und noch praxisrelevanter, die Chance, überhaupt Profi zu werden, war für in den zweiten Jahreshälfte geborene Spieler um ca. 45% höher als für im ersten Halbjahr geborene Spieler. Anders formuliert auch, ein Talent, das zum Beispiel im August Geburtstag hat, hatte rein statistisch eine 1,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit, den Sprung in den Profifußball zu schaffen, als ein Januarkind aus dem gleichen NLZ. Und dieses Ergebnis ist deutlich, die Nullhypothese Geburtsmonat beeinflusst die Karriere nicht, kann damit also wirklich eindeutig verworfen werden, zumindest jetzt im Rahmen dieser Studie. Und diese Studie von Biermann und Memmert etc., die Studie liefert damals erstmals in dieser Deutlichkeit empirische Belege für die umgekehrte Wirkung des Relative Age Effects oder des relativen Alters im deutschen Nachwuchsfußball. Also nochmal zur Klarheit, im Jugendalter dominieren Frühgeborene die Kader, das ist dann der Relative Age Effect, aber von den wenig Spätgeborenen, die es trotzdem ins NLZ schaffen, schafft wiederum ein überproportional großer Teil eine lange Profikarriere. Im Schnitt ist die länger als die ihrer frühgeborenen Kollegen. Und diese Relative Age-Effekt-Überlebenden zeichnen sich offenbar durch irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder auch ein bestimmtes Durchhaltevermögen aus. Und was die Adduktoren jetzt machen bzw. interpretieren, dies als Bestätigung der, hatten wir auch schon angesprochen, diese Underdog-Hypothese. Also die im Jahrgang Jüngeren mussten Außerordentliches leisten, um überhaupt diesen Selektionsnachteil zu überstehen. Und genau diese außerordentlichen Spieler setzen sich später dann auch im Profibereich durch. Kurzum, was anfangs eigentlich ein Nachteil war, wird ein Stück weit zum Qualitätssiegel. Also wer das NLZ als jüngerer Spieler überstanden hat, ist im positiven Sinne ein, in Anführungszeichen, Ausnahmeathlet. Eine Einschränkung der Ergebnisse: nicht bei allen Spielern war klar, auf welchem Level ihre Profiminuten anfielen. Also theoretisch könnten die spätgeborenen Spieler ihre Minuten vermehrt auch in niedrigeren Profiligen gesammelt haben. Ja, gibt auch ein paar Zweitvertretungen in der dritten Liga, wo die Hürden dann natürlich geringer sind. Ob sich der Effekt auch an der absoluten Weltspitze zeigt, das bleibt auch noch offen. Aber dennoch bleibt irgendwie festzuhalten, dass die Studie die Langzeitkarrieren der NLZ-Spieler realitätsnah abbildet. Ja, das ist kein Prognosemodell, sondern es sind tatsächlich echte Karrieredaten. Und die Datengrundlage generell gilt als sehr robust und umfassend. Ja, man berücksichtigte auch Spieler, die früh ausschieden und in den öffentlichen Statistiken oft fehlen. Und somit setzt diese Untersuchung tatsächlich einen wichtigen Meilenstein in der Relative Age Effect Forschung. So, und was heißt das jetzt für euch als Coaches in der Trainingspraxis, egal ob ihr im NLZ seid oder auch in anderen Vereinen? Für Trainer in der Jugend heißt es zunächst Augen auf bei scheinbar schwächeren Spätgeborenen. Ja, die Ergebnisse von Biermann sind ein Hinweis darauf, dass unter den im Jugendalter benachteiligten Spieler echte Juwelen schlummern können. Ein Talent, das im Dezember geboren ist und aktuell vielleicht körperlich hinterherhinkt, könnte mittelfristig der leistungsstärkste Spieler werden, sofern es im System gehalten und gefördert wird. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen, warum ein Kind leistungsschwächer wirkt. Liegt es tatsächlich am fehlenden Talent oder Begabung oder ist es einfach nur am relativen Alter festzumachen? So, und jetzt wollen wir bei Advanced Football euch ja immer praktische Hinweise und Tipps mitgeben, die ihr irgendwie auch beachten könnt. Deshalb ein paar weitere praktische Implikationen, die sich für euch daraus ableiten lassen. Das erste, ganz klar, Bewusstsein schaffen. Ja, als Trainer solltest du den Relative Age Effect kennen, auch wenn du im Breitensport unterwegs bist, weil die Bewertung, die nehmen wir ja trotzdem unterbewusst immer wieder vor. Also du solltest wissen, was ist der Relative Age Effect, und bei Sichtungen oder auch wenn du deinen Kader zusammenstellst, immer im Hinterkopf behalten. Ja, mach dir da bewusst, welcher deiner Spieler im Jahrgang es relativ gesehen jung ist, denn die Studien zeigen, dass Trainer unbewusst größere und ältere Spieler als talentierter einschätzen. Hinterfrag also deine Eindrücke. Präsentiert sich ein Spieler wirklich schwächer oder ist er vielleicht einfach 10 Monate jünger als der Rest? Und wenn ihr euch vorstellt, in der U8, U9, wo es die ersten Einser-, Zweier-, Dreier-Mannschaften gibt, dann ist es natürlich ein wahnsinniger Unterschied, ob ich halt 10 Monate jünger oder älter bin als der vor mir oder der nach mir. Der zweite Punkt, den ihr mitnehmen könnt für euch, ist Talente nicht vorschnell aussortieren. Ja, also vermeidet es, spätgeborene Jugendliche allein wegen momentaner körperlicher Unterlegenheit aufzugeben. Denkt da immer dran, einige der erfolgreichsten Profis waren Spätgeborene, die sich erst später durchgesetzt haben. Also halte, wenn möglich, vielversprechende Spieler bei euch im Verein, im Team, in der Mannschaft, im System und gib ihnen die Zeit zur Entwicklung. Gerade diese Underdogs in Anführungszeichen performen langfristig, haben wir ja gerade darüber gesprochen, oft überdurchschnittlich. Der dritte Punkt ist langfristige Entwicklung vor kurzfristigem Erfolg. 1000-mal gehört, aber auch hier eben auch ein absolut relevantes Thema. Richte dein Training auf langfristige Leistungsentwicklung aus, nicht nur auf Siege im Jugendbereich. Wenn du vor allem auf körperlich überlegene, oft frühgeborene Spieler setzt, magst du kurzfristig mehr Spiele gewinnen, aber du riskierst, technisch oder kreativ begabte Spieler und auch jüngere Spieler zu verlieren. Ja, also Jugendförderung, egal auf welchem Niveau, ist keine Champions League. Viel wichtiger als Tabellenplätze in der U15 und auch in der U9 ist, dass alle Talente und Spieler bestmöglich ausgebildet werden. Eine geduldige Förderung zahlt sich langfristig aus, gerade bei den anfangs schwächeren Spielern. Eine weitere Maßnahme sind Maßnahmen gegen das Relative Age Effect Bias. Ja, es gibt Ideen, um den Relative Age Effect abzumildern, zum Beispiel Trikotnummern bei Sichtungsturnieren nach Geburtsdatum zu vergeben. So erkennt jeder Scout sofort, wer relativ jung oder auch relativ alt ist. Auch denkbar sind flexiblere Stichtage oder auch das Thema Biobanding, ja, also die Einteilung nach biologischem Entwicklungsstand. Also wenn ihr zum Beispiel eure U12, U13, U14 mal zusammenschmeißt und sagt, okay, alle, die eher klein gewachsen sind aus den jeweiligen Mannschaften, trainieren zusammen und alle 1,80, 1,90 Büffel trainieren auch ab und zu mal zusammen, dann gibt es ganz andere Dynamiken und hilft sowohl den einen als auch den anderen. Muss aber nicht nur auf die Körpergröße bezogen sein, kann ja natürlich auch auf die Schnelligkeitsthematik bezogen sein. Oder auf technische Fähigkeiten, die bei der einen Gruppe sehr gut ausgebildet sind, die anderen sind eher ein bisschen geradliniger und vielleicht nicht ganz so filigran. Wichtig, eine Änderung der Wettbewerbsstruktur muss jedoch dabei behutsam erfolgen. Ja, Härten für Jüngere, also quasi größere Herausforderungen für Jüngere können auch zu außergewöhnlichen Entwicklungen führen. So ist es nämlich nicht. Also auch im Wettbewerb heißt es nicht, dass die einfach nur, wenn sie ein bisschen retardierter sind, also ein bisschen kleiner gewachsen, dass sie nur bei den Kleinen mitspielen sollen, sondern es kann durchaus auch sinnvoll sein, die mit gewissen Herausforderungen zu konfrontieren. Überleg dir also, wie du innerhalb des bestehenden Systems, das du hast, egal ob jetzt im breiten oder im leistungsorientierten Bereich, Fairness herstellen kannst, ohne den Jüngeren komplett die Herausforderung zu nehmen. Ja, also vielleicht rotierst du auch mal die Kapitänsbinde oder gestaltest Übungen so, dass die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen weniger ins Gewicht fallen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, die man eben machen kann. Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung für alle Jahresquartale. Relativ ältere Spieler sind nicht, in Anführungszeichen, die Bösen, denn auch sie brauchen irgendwie eine angepasste Förderung. Ein Spieler, der stets körperlich überlegen war, sollte Technik und Spielintelligenz entwickeln, damit er nicht stehen bleibt in seiner Entwicklung, wenn alle anderen aufholen. Heißt, relativ jüngere Spieler hingegen brauchen da vor allem Ermutigung und gegebenenfalls zusätzlich individuelle Förderung, um Rückstände in Kraft oder Größe auszugleichen. Schafft da einfach ein Umfeld, in dem alle Spieler, egal ob Januar oder Dezember, ihre Fähigkeiten optimal entfalten können. Ein weiterer Punkt, zweite Chance nutzen. Ja, halte beim Scouting und in der Kaderplanung Ausschau nach Talenten oder Spielern, die woanders vielleicht auch aussortiert wurden, weil sie relativ jung und im ersten Anlauf unterlegen waren. Ja, unter Umständen kann es da irgendwie ein Glücksgriff sein, einen vermeintlich gescheiterten Nachwuchsspieler zum Beispiel aus dem November oder Dezember ins Team zu holen, denn der könnte sich als Spätzünder empumpen und eine herausragende Karriere, in Anführungszeichen Karriere, hinlegen. So, was nehmen wir mit als Fazit? Langfristig denken und das nächste Talent könnte ein Underdog sein. Für mich, als ich die Studie gelesen habe, hat sich nochmal ein Gedanke nochmal bestätigt. Die Befunde sind ein Stück weit wie ein Weckruf. Lasst uns im Nachwuchs nicht zu, dass potenzielle Topspieler allein wegen ihres Geburtsdatums durchs Raster fallen. Der Relative Age Effect ist real, der ist tagtäglich zu spüren und zu sehen, aber vor allem ganz wichtig, der ist nicht endgültig. Und du kannst als Trainer viel tun, um Nachteile spätgeborener Kinder abzumildern und ihre Stärken zu fördern. Die klare Botschaft lautet aber, setze verstärkt auf langfristige Entwicklung und stell kurzfristige Erfolge hinten an. Frag dich im Trainingsalltag, fördere ich gerade wirklich das Talent oder nur den frühen körperlichen Vorsprung? Was kannst du jetzt also noch im Kleinen neben den gerade angesprochenen Punkten noch tun? Und da möchte ich dir nämlich eine konkrete Aufgabe mitgeben für deine Mannschaft. Geh deine Mannschaftsliste mal durch und notiere die Geburtsmonate deiner Spieler. Ja, erkennst du da irgendein Muster? Dann überlege, wie du den Jüngsten mehr Vertrauen und Verantwortung geben kannst. Ermutige sie, halte an ihnen fest, auch wenn es irgendwie Rückschläge gibt. Investiere in ihre Zukunft. Sensibilisiere auch dein Trainerteam für diesen Relative Age Effect Bias, damit die Auswahlentscheidungen, die ihr trefft, fairer werden. Denn denkt dran, der schmächtige Dezemberjunge von heute könnte in ein paar Jahren dein unverzichtbarer Leistungsträger sein und dir, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch retten als Trainer. So, das war mal wieder eine Studie. Ich hoffe, dir hat der wissenschaftliche Ausflug gefallen. Wie gesagt, alle Studien, alle Hinweise packe ich in die Shownotes rein. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne am Podcast at advance.football. Teilt es gerne auch mit euren Trainern in eurem Netzwerk. Dass es eben nicht nur, weil es ja so auch ein Stück weit ein Hype-Thema ist, der Relative Age Effect gibt, sondern das Ganze gibt es auch ein Stück weit umgedreht, umgekehrt. Lasst ein Like da, kommentiert diese Folge und dann hören wir uns beim nächsten Mal vielleicht wieder mit Sakko, wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.